Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christine Jansson. Ich bin Tantra-Lehrerin, Hypnose-Coachin, Gesprächscoachin und Buchautorin und ich begrüße dich zu meinem Podcast Tantra to Go. Die heutige Folge finde ich besonders spannend, denn es geht um Ernährung, insbesondere ayurvedische Ernährung und aphrodisierende Gewürze. Im Tantra wird dem physischen Körper eine ganz besondere Wertschätzung entgegengebracht. Der Körper ist der Tempel der Seele, so heißt es. Und aus dem Grund ist eben auch das Essen und das sinnliche Essen und die Nahrungsaufnahme ein ganz, ganz wichtiges Thema, um den Körper gesund zu halten und in Balance zu halten. Ich habe eine ganz, ganz tolle Gesprächspartnerin eingeladen, Maria Hufnagel. Sie kommt aus der Nähe von Stuttgart. Sie ist Ayurveda-Ernährungstherapeutin, hat auch ein Buch geschrieben und gibt Kochkurse und Vorträge. Und sie hat mich sehr, sehr inspiriert in unserem Gespräch. Ihr dürft euch jetzt also freuen auf das Interview mit Maria. Hallo und herzlich willkommen, liebe Maria. Ich habe mich riesig gefreut, dass du heute bei meinem Podcast dabei bist. Wie schön, dass du da bist.
Ja, liebe Christine, ich freue mich auch sehr, dass du mich eingeladen hast und bin jetzt sehr gespannt.
Ja, also ich fand es so faszinierend, deinen Werdegang und auch deine Einstellung zur ayurvedischen Küche, zur Ernährung prinzipiell und eben auch zu den aphrodisierenden Gewürzen der ayurvedischen Küche. Liebe Maria, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen? Du hast ja Ernährungswissenschaften studiert, du bist dann später zum Ayurveda gekommen. Du warst schon immer fasziniert von Essen und Nahrungsmitteln. Magst du dich kurz mal vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Maria Hufnagel. Ich bin hier im Großraum Stuttgart und habe mittlerweile seit 13 Jahren eine eigene Praxis für ayurvedische Ernährungsberatung. Und ja, so wie du sagst, also der rote Faden ist bei mir die Ernährung. Ich habe mich schon immer dafür interessiert, schon als Jugendliche wollte ich eigentlich wissen, was passiert da eigentlich, wenn wir irgendwas essen und was macht dieses Essen mit uns? Und deswegen habe ich dann Ernährungswissenschaften studiert. Und ich muss sagen, ja, also ich habe natürlich eine Antwort gekriegt, aber eine sehr kleine, weil die moderne Ernährungswissenschaft, die arbeitet ja über Nährstoffe, über Vitamine, Mineralstoffe, Kalorien. Also das ist immer sehr analytisch und wir Menschen sind ja mehr als nur eine Maschine, die diese Nährstoffe aufnimmt. Und deswegen habe ich da schon gemerkt, das ist eigentlich nicht alles. Und ich war auch als Jugendliche schon immer interessiert an Kräuter, an Gewürze. Und das hat sich auch durchgezogen. Und dann kam ich eigentlich per Zufall zum Ayurveda. Das war jetzt nicht mein Plan, das, wie es immer so ist. Zufälle gibt es ja nicht. Ich habe eigentlich einen Arzt oder eine Ärztin gesucht für Akupunktur und bin dadurch dann zum Ayurveda gekommen. Ich wollte eigentlich zur chinesischen Medizin, weil ich dachte, Medizin, das ist richtige Medizin und Ayurveda ist eher, naja, Esoterik, sage ich jetzt mal. Und ich bin dann eines Besseren belehrt worden. Ich bin seitdem voll im Glück. Also ich beschäftige mich jetzt bestimmt seit 18 Jahren damit und Ayurveda begleitet mich jeden Tag. Es beglückt mich, es überrascht mich manchmal auch wieder im positiven Sinne und ich bin total überzeugt davon.
Wir haben uns da im Vorfeld schon mal kurz unterhalten und da hast du was sehr Schönes gesagt. Du hast gesagt, was Tantra und Ayurveda ja auch verbindet, dass beides eben mit Sinnlichkeit zu tun haben, dass man eben die Sinne wieder aktiviert beim Essen und beim Kochen. Was ist das Besondere an der ayurvedischen Küche?
Genau. Das Besondere ist, dass wir unter Ernährung oder Essen viel mehr verstehen als jetzt in der traditionellen modernen Ernährungslehre. Also wenn ich esse, dann esse ich nur oder spielt nicht nur eine Rolle, was ich esse, sondern auch, wie ich etwas esse. Ja? Also diese Einstellung, wie sitze ich? Sitze ich überhaupt? Manche meiner Klienten haben eine Mittagspause, die gehen zum Bäcker und holen sich ein Brötchen und essen das Brötchen. Spricht ihr Mittagessen auf dem Weg vom Bäcker wieder zurück ins Büro. Das heißt, sie werden dann vielleicht auch noch sich unterhalten mit dem Kollegen. Da spielt so viel nebenher, was unsere Sinnesorgane wahrnehmen, also was ich höre, welche Musik, welche Gespräche ich führe oder höre, wie ich mich gerade fühle beim Essen. Es kann sein, ich habe davor eine Situation erlebt, die mich aufgeregt hat, aufgewühlt. Dann bin ich vielleicht aggressiv und wütend oder ich bin total zufrieden. Und das alles spielt eine Rolle, wie ich dann mein Essen wahrnehme und wie ich das Essen auch verdaue.
Ja, das,
Und
ja.
ja, und deswegen würde ich sagen, also ist Ayurveda eigentlich so eine Sinnesküche, wo es wirklich darauf ankommt, was ich beim Essen da alles mit drumherum erlebe. Und da legen wir auch einen ganz großen Stellenwert drauf, dass es auch gut ist, positiv, damit auch die Verdauung dann nachher gut ist, ne?
Ich hatte mal einen Shiatsu-Lehrer, der war sogar so streng, dass er sagte, beim Essen soll man sich nur auf das eigene Geschmackserlebnis konzentrieren und auch gar nicht reden. Würdest du das auch sagen oder ist es schön, mit anderen zu kommunizieren, wenn man isst?
Ja, das finde ich oder fände ich fantastisch. Ich hatte mal mit einer Kollegin zusammen so ein Retreat gemacht, ein mit Ayurveda und Yoga. Und wir haben dann beim Mittagessen vereinbart, dass wir uns nicht unterhalten, dass wir im Schweigen essen. Und bei der Abschlussrunde, wo wir dann gefragt haben, was hat euch jetzt am besten gefallen, hat natürlich jeder was anderes gesagt, aber sehr viele zu unserem großen Erstaunen haben dann kundgetan, dieses Schweigen beim Essen. Und dann denken wir natürlich, wir haben ja gar nichts gemacht, aber das hat den Teilnehmern so gut gefallen, weil einfach die Konzentration, der Fokus in dem Moment ja wirklich auf dieser Sinneswahrnehmung ist und dann nachher auch auf einer guten Verdauung. Also die Verdauung wird nicht gestört. In dem Moment, wo ich ja vielleicht auch schon die Gewürze rieche, den Duft wahrnehme, wird ja bei mir, ich sage immer so gerne, der rote Teppich ausgerollt, ja? Also die Enzyme, die Sekrete vorbereitet. Man sagt ja auch, das Wasser läuft einem im Mund zusammen. Und dann ist ja klar, dass wenn die Sekrete vorhanden sind, dass ich dann nachher besser verdaue. Ja? Und wenn ich das nicht habe, wenn ich dieses Vorspiel quasi nicht habe, dann plumpse ich da so rein und esse schnell, dann bin ich natürlich satt, okay. Mittagspause ist zu Ende und ich mache weiter, aber ich habe nicht dieses Erlebnis und auch nicht diese Nachwirkung, also diese Bekömmlichkeit, das Wohlbefinden, was ich hätte, wenn ich mich richtig gut darauf konzentriere.
Ja, das macht absolut Sinn. Denn wir leben in einer so schnelllebigen Zeit, wie du schon sagst, eine kurze Pause, irgendwas muss man ja essen und das wird dann so achtlos in sich hineingestopft. Es geht da ums pure Überleben des Körpers. Aber es ist, tut der Verdauung nicht gut, ja. Und es ist natürlich auch kein sinnliches Leben. Sinnlich in der Form von, dass alle Sinne beteiligt sind, auch bei der Nahrungsaufnahme.
Genau.
Ich habe auch bei dir auch noch was sehr, sehr Schönes gelesen. Denn Nahrung, wie du auch schon gesagt hast, die moderne Ernährungswissenschaft, die hat totale Vorstellung von dem, was gesund ist und nicht gesund ist. Ich habe mal, ich glaube, wie hieß dieser Mediziner, der, wo man Selleriesaft trinken soll? Williams heißt der, glaube ich. Ich fand, jeder sagt, das ist so gesund. Ich fand diesen Selleriesaft so schrecklich. Ich habe es nicht gemacht. Und ich habe bei dir gelesen auf deiner Homepage, und das fand ich ganz toll, dass eigentlich, es soll einem immer schmecken, was man isst oder trinkt.
Ja.
Und das finde ich großartig. Magst du dazu das vielleicht noch mal ein bisschen mehr erklären?
Ja. Also es gibt ja wirklich, es gibt Studien, die belegen, dass 40% der Deutschen Dinge essen, die ihnen eigentlich nicht schmecken.
Ja, interessant. Ja? Denken, es wäre gut. Ja.
Genau. Und es ist so, wie du jetzt gerade selber so schön schilderst von dem Anthony Williams mit dem Selleriesaft. Sie lesen das, sie denken, wenn er das sagt, weil sie ihm Glauben schenken, dann probiere ich das aus und mache das. Und dann schmeckt es gar nicht. Aber sie machen es dann trotzdem weiter. Und in der Regel, das stelle ich dann immer wieder fest, auch im Praxisalltag, das tut ihnen eigentlich nicht gut. Und manchmal, wenn wir dann was besprechen, sagt dann auch der Klient oder die Klientin, ja, ich habe mir schon gedacht, dass es nicht gut für mich ist. Ja, mir hat es von vornherein noch nicht so geschmeckt. Im Ayurveda sagen wir, nur die Dinge, die dir schmecken, die sind für dich Medizin, die sind gut.
Sehr ja? Schön.
Und dieses Wohlgefallen, also dieses Positive, der Ayurveda liegt ja viel mehr auch, geht in die Richtung der Positivmedizin. Wir gucken nach Gesundheit und nicht nach Krankheit.
Ja. Jetzt haben wir schon ganz viel geredet über das, wie man essen sollte. Magst du noch ein bisschen mehr was auch über die ayurvedische Küche erzählen? Weil da geht es ja ganz viel um das, um die Gewürze, um das Riechen, um das Schmecken. Was mal kannst du uns über die ayurvedische Küche, über das Kochen erzählen?
Ja, da kann ich natürlich jetzt, da könnte ich jetzt stundenlang berichten.
Wir machen noch einen Podcast, als zwei.
Ja, genau. Das ist jetzt Beruf und Hobby gleichzeitig bei mir. Also Gewürze sind echt, das sind meine Favorites. Und da hatte ich auch ein Buch geschrieben über die Gewürzmedizin des Ayurveda, weil da sehr viel mehr dahinter steckt. Also nicht eben nur, dass wir etwas essen, weil es uns gut schmeckt, weil wir dann auch vielleicht noch satt werden, sondern es hatte immer auch eine Funktionalität dahinter. Also gerade die Gewürze, das sind wirklich Medizin. Und wir kochen im Ayurveda eigentlich immer mit höchster Effizienz. Also wir schauen, dass wir das, was wir kochen, auch so zubereiten, dass wir das erreichen, was wir erreichen wollen. Ich frage gerne immer bei den Kochkursen und auch bei Vorträgen die Teilnehmer, was kochen sie morgen? Und warum kochen sie das? Und dann sagen sie, ja, weil das im Kühlschrank ist, weil das die Familie gern mag, weil jetzt Sommer oder Winter ist, wie auch immer. Und im Ayurveda ist es ja eine Gesundheitsküche. Also wir tun alles dafür, dass wir möglichst lange gesund bleiben oder gesund werden. Dann schauen wir ganz genau hin und können das auch. Okay, ich habe jetzt zum Beispiel Kopfschmerzen, ich habe heute wenig Energie, bei mir krummelt es im Magen. Dann habe ich quasi ein Empfinden und ich kann daraus dann ableiten, welche Gewürze, welche Lebensmittel ich nehmen kann. Also ich mache die Ernährung, dieses Kochen, dieses Essen zur Medizin. Und esse nicht einfach, weil das jetzt im Kühlschrank ist und nehme dann nachher meine Kopfschmerztablette, sondern ich nutze das Potenzial und nehme zum Beispiel die Nelke, fällt mir jetzt gerade ein, für die Kopfschmerzen und habe damit gleichzeitig ein Getränk und habe aber auch etwas, was meine Kopfschmerzen lindern kann, diesen Spannungskopfschmerz zum Beispiel. Und das finde ich das Faszinierende, wie sich da Geschmack und Medizin verbindet.
Finde ich sehr spannend, was du jetzt erzählt hast, weil auch im Tantra wird ja der Körper wird ja sehr wertgeschätzt, das Wohlbefinden. Und wie du schon sagst, die ayurvedische Ernährung, da geht es darum, dass der Körper in Balance ist, dass er gesund ist. Das heißt, so wie du das jetzt beschreibst, geht es darum, um eine Achtsamkeit, eine Bewusstheit über den eigenen Körper. Wie fühlt er sich jetzt an? Was braucht mein Körper jetzt, um im Gleichgewicht zu sein? Kann man das so sagen?
Genau, so kann man das sagen. Und vielen fällt es schwer, das festzustellen, weil sie da das Gefühl zum Körper mehr oder weniger verloren haben. Manche sind da sehr gut dabei, die spüren das sehr exakt. da ist dann nicht jeder gleich drauf, aber das ist genauso, wie du sagst. Dieses Feingespür, das macht es eigentlich aus, genau.
Ist natürlich schwieriger, wenn man für die ganze Familie kochen muss, weil jeder hat vielleicht andere Bedürfnisse. Wie macht man das dann?
Genau, genau. Das ist auch eine Frage, die dann immer wieder gestellt wird. Wie mache ich das in meiner Familie? Sie haben mich jetzt beraten und für mich ist ja alles gut, aber wie geht es mit der Familie? Dann gucke ich eigentlich immer, dass man so eine Art neutrale Küche macht, also mit wenig starken Gewürzschwerpunkten, sage ich jetzt mal. Und dann für diejenigen, die Beschwerden haben, dann immer so eine Gewürzmischung, die man on top dann drauf gibt. So habe ich für alle gleichmäßig gekocht und dann für denjenigen, der halt eine Besonderheit braucht, der einfach die Medizin braucht, gibt es dann diese medizinische Mischung.
Aha, sehr interessant, ja. Und ich kenne mich ein bisschen aus mit ayurvedischer Ernährung, aber nicht so sehr, weil ich habe schon öfter mal Panchakarma-Kur gemacht in Indien. Man kann natürlich auch ayurvedisch, muss ja nicht irgendwie nur indisch sein, man kann es ja auch mit westlichen Produkten kochen, oder?
Genau, genau. Das ist, eigentlich ist es ja dann richtig Ayurveda, weil der Ayurveda sagt, ist saisonal und regional. Und wenn ich jetzt mich indisch ernähren würde, dann wäre es ja eigentlich nicht regional. Gell? Also regional, wenn ihr jetzt hier deutsche Küche und da haben wir ja unsere Traditionen und wir haben unsere bestimmten Lebensmittel, die es eben nur hier gibt und die die Indien gar nicht kennt. Also das ist sogar richtig ayurvedisch, ja.
Das ist natürlich eine Riesenwissenschaft und das ist ja jetzt nur so ein kleiner Teaser, um Zuhörer auch neugierig zu machen, vielleicht mal bei dir ein Seminar zu besuchen, einen Kochkurs oder sich überhaupt mit ayurvedischer Ernährung zu beschäftigen, weil das hat ja viele Facetten. Es geht ja auch um die verschiedenen Typen, die verschiedenen Doshas und das ist ja nochmal sehr speziell. Aber mich würde natürlich jetzt speziell auch für diesen Podcast interessieren, man kann mit Gewürzen ja auch die Hormone beeinflussen. Wie kann man das zum Beispiel Gewürze auch als aphrodisische Gewürze benutzen und einsetzen, um zum Beispiel einen sinnlichen Abend vorzubereiten?
Ja, da fallen mir eine ganze Reihe von Gewürzen ein. Und ich würde als erstes vielleicht den Safran nennen. Weil der Safran, das ist ja schon mittlerweile auch bekannt, der ist ja stimmungsaufhellend, der sorgt einfach für eine, ja, für ein gutes Wohlbefinden und der Safran, der senkt auch, weil es ja auch über Hormonwirkung geht, der senkt auch die Stresshormone zum Beispiel. Das heißt, er entspannt uns auch.
Ja? Sehr schön. Wie würdest du das zubereiten? Kann man das in eine Milch geben oder in Sojamilch oder wie würdest du das zubereiten?
Ganz einfach ein Safrantee. Ein oder zwei Fäden nehmen, mit den Fingerkuppen zerbröseln, in ein Glas rein, mit heißem Wasser überbrühen, ziehen lassen, trinken.
Also das tut eigentlich immer gut, gerade wenn du sagst, es reduziert auch das Stresslevel. Und das ist jetzt auch mal die erste Voraussetzung, um sich Spaß zu haben mit dem Partner, dass man nicht gestresst ist.
Genau, genau. Und einfach so ein Wohlbefinden, wenn es einem nicht so gut geht, also diesen November-Blues, sage ich jetzt mal, vielleicht auch zu umgehen, dass er einfach, weil es ja stimmungsaufhellend wirkt. Aber da würde ich dann schon das auch, ich sag mal, so als ein kleines Ritual auch einführen, immer wieder machen, vielleicht als kleine Kur, damit dann auch wirklich deutlich spürbar ist, da hat sich jetzt was getan. Mit einmal und nie mehr wieder. Das kann dann funktionieren, aber die Garantie ist halt nicht so groß. Das muss man dann schon auch dazu sagen. Aber das ist ja das Schöne, dass ich das verbinden kann mit den Gewürzen, die ich ja immer wieder verwende. Da könnte ich ja hergehen und sagen, jetzt koche ich einfach mein Morgenporridge in Zukunft öfter mal mit Safran.
Ja, das ist so eine tolle Idee. Ja. Was fällt dir noch ein? Welche Lebensmittel sind gut, gerade wenn steigern vielleicht auch die Libido?
Ja, eigentlich alle, die uns erhitzen, die erwärmen wirken, das sind ja jetzt auch vor allem die jetzt so in den Winter, in die Weihnachtszeit hineinpassen. Also Zimt, kommt da ganz vorne dran, weil das auch innerlich wärmt. Und immer wenn es wärmt, dann werden natürlich gleichzeitig auch die, die Sexualhormone besser durchblutet, gewärmt. Also werden die aktiver, vitaler quasi, kann man so sagen. Genau. Was auch gut ist, das sind jetzt zum Beispiel Rosen, ein Rosenduft oder Rosenblätter. Ja? Ja. Da sagt man auch, dass die Rose gerade die weiblichen Sexualorgane stärkt und vitalisiert. Und das ist auch schon beim Duft. Also nicht nur, also ich könnte jetzt ein ätherisches Lämpchen nehmen und dann einfach da ein paar Tropfen ätherisches Rosenöl darauf tröpfeln. Dann habe ich das schon über das Sinnesorgan Nase eingenommen quasi. Aber ich kann dann eben auch einen Tee machen wiederum oder ein Getränk, wo ich ein paar Rosenblätter dazu gebe, also Rosenblütenblätter.
Ja? Schöne Idee, sehr schöne Idee. Und das zeigt ja auch, wie diese verschiedenen Sinne sich gegenseitig ergänzen. Man kann das essen mit ein paar Tropfen Rosenöl, man kann es aber auch auf die Haut geben. Das ist, und deshalb, indische, ayurvedische Küche riecht ja auch sehr intensiv. Damit wird ja auch schon das ganze Zentrum im Gehirn angeregt, dass damit das eben auch mit den Hormonen verbunden ist.
Genau. Ja.
Ja, sehr schön. Es gibt ja auch zum Beispiel, ich erinnere mich, so orientalische Nachtische, da ist irgendwie Rosensirup mit dabei oder so. Fällt dir da irgendwas ein, irgendwas man machen könnte?
Ja, bei Nachtisch, da bist du eigentlich immer gut dabei. Das ist eigentlich immer aphrodisierend, weil der Nachtisch ist ja meistens süß, gell? Und der süße Geschmack ist eigentlich der Geschmack, der uns nährt, der uns auch feucht macht. Und der, das sagen wir im Ayurveda, der das Shukra-Dhatu nährt. Also das ist das Fortpflanzungs-Dhatu, also die Fortpflanzungsgewebe. Und das ist bei Mann und Frau praktisch, gilt das. Sodass eigentlich alle Süßigkeiten, und es werden ja oft dann auch, gibt es ja ganz alte Rezepte auch, wo man Mandeln mit Honig reicht, ja. Ob es jetzt als Paste ist oder ganz, aber es sind immer so kleine süße Leckereien, die da gereicht werden. Oder wie du jetzt auch sagst, so schön, der Sirup, ja. Das ist was ganz Typisches. Und es hängt damit zusammen, dass dieser süße Geschmack, und im Ayurveda arbeiten ja wir mit den Geschmacksrichtungen, wenn wir therapieren, dann ist es der uns besonders nährt und auch beruhigt, was wir wieder haben, wie beim Safran vorher, ja, der uns einfach schön weich und wohlig macht. Genau, und das gibt auch das Süße auch für die Haut eine schönere Ausstrahlung, weil das, wir sagen im Ayurveda, das Ojas vermehrt, ja, was dann nach dem Fortpflanzungsgewebe kommt, dann die letzte Stufe, diese schöne Ausstrahlung, gutes Immunsystem, und das kommt eigentlich auch daher. Da ist süß eigentlich Medizin, kann man sagen. Also alles, was irgendwie in diesen Bereich geht. Ich würde jetzt nicht unbedingt einen Zuckerwürfel nehmen, ja, sondern vielleicht lieber Honig oder so einen schönen Pflanzen- oder Blütensirup und das mit Mandeln angereichert oder als Konfekt. Da geht eigentlich alles. Da sind alle Wege offen, würde ich sagen.
Ach, ich finde es so schön, wie du das beschreibst, dass das Süße im Ayurveda, das wird auch sehr wertschätzend betrachtet. Oft ist es ja so in unserer Optimierungsgesellschaft, viele sagen, ich verbiete mir alles Süße, das ist schlecht für die Figur. Aber das finde ich so schade. Ja. Es ist ja die Vielfalt auch an den verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das Süße ist genauso wichtig wie das Saure oder das Bittere. Und all das dient ja auch dazu, um den Körper in Balance und Harmonie zu halten. Ja?
Genau. Und da ist es eben, das möchte ich vielleicht nur ergänzen, auch gerade wichtig, dass wir gucken bei der Auswahl der Lebensmittel, also vor allem der Früchte, dass wir darauf achten, dass wir süße Früchte nehmen. Ne? Also süße Trauben und nicht irgendwie so grüne Trauben, die wo zwar auf dem Schild im Supermarkt Traube draufsteht, aber das ist vom Geschmack her gar keine Traube und noch keine Traube. Also diese unreifen Früchte, die sind nicht sattwisch. Also die würden diese Funktion, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, gar nicht haben, sondern im Gegenteil, wir würden im Ayurveda sagen, das führt dann irgendwann zu Krankheiten eher, weil das Schlackenstoffe, also Ama bildet. Aber wenn es eine gut ausgereifte Frucht ist, eine schöne Pfirsich oder eine Erdbeere, also Beeren, Trauben, und das ist richtig schön süß, dann würde es genau dementsprechend, was wir vorher gesagt haben mit dem Sirup und dem Honig, das ist dann eigentlich quasi ähnlich.
Ja, du sprichst was ganz Wichtiges an, dass wir auch auf achten, wo wir Nahrungsmittel einkaufen, denn aus Kostengründen werden die immer noch unreif angeboten, oft im Supermarkt, und lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben oder weitere Wege gehen, um wirklich gute Obst und Gemüse zu kaufen.
Ja, und vielleicht auch dran schnuppern, ja, so wie das die Südeuropäer machen. Die gehen auf den Markt und schnuppern erstmal dran, nehmen sie in die Hand. Und wir sind eher dazu geneigt, naja, wir gehen in den Supermarkt und nehmen die Packung, die ist dann noch schön verschweißt und ist hygienisch safe. Aber wir riechen davor nichts und meistens oft hinterher auch nicht.
Oh, ich finde es so toll, wie du es beschreibst. Also ich werde unbedingt einen Kochkurs bei dir buchen. Du hast eine solche Leidenschaft für dieses Thema Ernährung und da ist Leidenschaft dahinter, dass Ernährung uns glücklich machen sollte auch, ja. Und dass eben die verschiedensten Aspekte wichtig ist, dass wir auf unseren Körper hören, lernen wieder auf unseren Körper zu hören, was uns, unser Körper lügt nicht. Und wir haben es vergessen, oft auf unseren Körper zu hören. Und ich finde das so schön, wie du das jetzt beschreibst. Liebe Maria, du hast uns wunderbar Anregungen gegeben und neugierig gemacht. Magst du vielleicht zum Abschluss noch mal ein paar Tipps geben, was Menschen jetzt gerade in der etwas dunkleren Jahreszeit gut tut? Du hast ja schon angefangen mit den erwärmenden Nahrungsmitteln und auch mit dem Safran. Fällt dir denn noch irgendwas ein?
Ja, ich habe ein Teerezept. Was tatsächlich ist eigentlich ein sehr, sehr altes Rezept, das aphrodisierende Wirkung hat. Das ist ein Tee aus Verbenenblätter, aus Rosenblätter, also Rosenblütenblätter und Ingwer. Und da kann man natürlich kreativ sein, wie man das mischt, aber ich würde jetzt mal sagen, so einen schönen Stängel Zitronenverbene mit ein, zwei Esslöffelchen Rosenblüten. Die können getrocknet sein, die können auch frisch sein, wenn man sie im Garten hat. Natürlich bio und nicht jetzt gespritzt. Und dann zwei Scheiben Ingwer von der Ingwerwurzel. Und das möglichst kochen, also nicht nur überbrühen mit heißem Wasser, sondern auch schon in einem Topf zum Kochen bringen und dann kurz aufkochen und dann 10 Minuten ziehen lassen und das dann trinken. Das ist einfach so vitalisierend, gut für den Stoffwechsel und aber auch aphrodisierend. Also ich würde sagen, ideal für diese Jahreszeit, die jetzt vor uns ist. Ich habe hier strahlenden Sonnenschein, aber das wird sich die nächsten Wochen und Monate ja ändern.
Ach, wie toll! Also getrocknete Rosenblüten, wenn man keine frischen hat, jetzt im Winter frische Verbene, Ingwerstückchen in gleichen Teilen, ja? Und kochen. Erst gut kochen, 10 Minuten und ziehen lassen. Das probiere ich sofort aus. Das finde ich großartig. Das tut mir so, wenn ich mir das nur vorstelle.
Und es schmeckt auch sehr gut. Und du darfst natürlich auch süßen, um jetzt bei der Süße wieder auf die Süße zurückzukommen. Da kann man natürlich dann auch nach seinem Geschmack nochmal süßen. Und natürlich gut wäre vielleicht ein bisschen Honig.
Und genau. Oh, wunderbar. Liebe Maria, das ist eine ganz tolle Inspiration zum Abschluss. Das werde ich auch wirklich ausprobieren, den Tee. Und ich danke dir so sehr. Und ich möchte dich unbedingt auch bei dir mal ein Kochseminar buchen, weil ich finde, du machst das ganz, ganz toll. Vielen lieben Dank.
Ja, vielen, vielen lieben Dank auch an dich, liebe Christine.
Und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, wir konnten euch auch ein bisschen inspirieren, euch noch mehr mit mehr Freude auch euch der Ernährung widmen, und nicht nur Kalorien zählen, sondern auch wirklich hineinspüren, auf was hätte mein Körper denn jetzt Lust? Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis dann. Tschüss.